Das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Ihr kennt sicherlich alle das Plakat, das draußen im Foyer hängt. Der Römerbrief ganz einfach strukturiert, Kapitel 1 bis 4. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Und wir sind gerade im zweiten Kapitel, 5 bis 8. Das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Ein ganz kurzer Rückblick, weil wir doch viele Gäste heute hier haben. Das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit. Das Evangelium hat Kraft. Es kann Menschen verändern, es kann Menschen retten. Denn das Urteil, das Gott über uns spricht, das ist desaströs, denn wir sind alle schuldig und verloren und können aus eigener Kraft nicht errettet werden. Wir haben keine Chance. Wir sind schuldig. Auch die, die das Gesetz haben, die Israeliten, da sagt Paulus, und ihr seid noch schuldiger. Obwohl das gar nicht mehr geht eigentlich. Aber Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden und er führt uns zurück ins Leben durch sein Opfer. Das war so der erste Part und wir werden gerechtfertigt durch Jesus Christus. Und zwar funktioniert das alles allein durch Glaube. Allein durch Glaube an Jesus Christus. Wir können uns das nicht verdienen. Da werden wir kläglich versagen. 5 bis 8, in dem wir jetzt sind, das Evangelium erschafft eine neue Menschheit. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, werden jetzt nach und nach erneuert. Wir werden zu einem neuen Menschen, wir werden ihm ähnlicher gemacht. Und das passiert, das drücken wir auch aus durch diese Taufe. Unser altes Leben ist gestorben, wir sind neue Menschen. Auch in Gottes Augen, wir sind neue Menschen, wir sind rein. Wir sind absolut sauber und gerechtfertigt. Und der heutige Textabschnitt in Kapitel 8, das ist für mich ein bisschen so wie ein Feuerwerk an Silvester. Aber nicht, wo einzelne Raketen losgehen, sondern das ist für mich so ein Feuerwerk-Sinfonie, untermalt mit schöner Musik, wo erst langsam einzelne Raketen, dann immer mehr und am Ende das Finale, wo man dran steht, boah, und sich die ganze Herrlichkeit offenbart. Das ist für mich so der heutige Abschnitt. Römer 8, 31 bis 39. Und in den typischen Worten von Paulus: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann noch gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der gerechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis vielleicht oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Eigentlich kann ich hier schon aufhören und mich einfach wieder hinsetzen, denn dieser Text ist so unfassbar wunderbar. Wir sind eine neue Menschheit. Wir sind wiedergeboren und haben oder werden das so wie heute durch die Taufe auch öffentlich zeigen. Und wir haben sogar den Heiligen Geist, der in uns hineingelegt wurde und der sich für uns verwendet und der für uns betet. Letzten Sonntag, als die Predigt da war und der Heilige Geist betet sogar für uns, da dachte ich mir nur, Gott sei Dank betet er für mich. Wenn ich allein schon an meine Schulzeit denke, Klassenarbeit steht an, man weiß schon 2 Wochen vorher Bescheid, nichts gelernt, morgens läuft man zur Schule, oh Herr, bitte schenke mir eine gute Note. Wer kennt das alles, ja? Irgendein Mist gebaut, oh Herr, bitte mach, dass es nicht passiert ist. So ein Sach beten wir manchmal und da bin ich ganz froh über den Heiligen Geist, wie es in Römer steht, denn ihr wisst gar nicht, wie ihr beten sollt. Und leider ist es oft so. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns führt, der uns leitet und uns zu einem neuen Menschen macht. Dieser ganze Kapitel 8, der beginnt mit den Worten: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Das immer im Hinterkopf behalten. Das ist so der Schlüsselöffner für dieses Kapitel. Das ist die Voraussetzung für diese ganzen Dinge, die jetzt folgen. In Jesus Christus sein. Und dann in diesem Abschnitt jetzt am Ende geht Paulus auf die Suche. So, der Heilige Geist ist bei uns, wir sind eine neue Menschheit. Und was kann uns jetzt noch zu Fall bringen? Was kann uns jetzt noch von Gott trennen, wenn wir in Jesus Christus sind? Und Paulus ist ein Analytiker, fast schon ein Philosoph. Ich weiß nicht, ob ein Buch mehr Kommas hatte als der Römerbrief. Und er analysiert jetzt Stück für Stück. Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das ist eine typische Aussage von Paulus. Ja, was gibt es denn eigentlich noch zu sagen? Na gut, wir sagen es trotzdem. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Bevor ich auf diese Stelle eingehe, möchte ich kurz was Kleines vorzeigen. Ich bitte mal den Noah nach vorne. Noah Dückmann, bist du da? Ah, da ist der Noah. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Noah, komm mal ein bisschen her, ein bisschen weg vom Wasser. Gut, also ich versuche dich jetzt ein bisschen nach hinten zu schieben, also dich anzugreifen. Du musst dich mit ganzer Kraft, die du hast, verteidigen, okay? Okay, los, du schaffst das, komm. Na, ein bisschen mehr essen und so, halt, bleib stehen. Gut, der Noah hat nicht wirklich eine Chance gegen mich. Ich bin ein bisschen älter, auch ziemlich dicker, aber ist okay. Aber der Noah, der hat heute Verstärkung. Der hat heute Verstärkung gekriegt. Ich bitte jetzt den Rainer Gülch nach vorne. Die Reaktion habe ich erwartet. So, der Rainer ist jetzt beim Noah im Team. Ich versuche wieder, den Noah zu attackieren. Und der Rainer wird versuchen, ihn aufzuhalten. Das dürfte kein Problem werden, den Rainer wegzukriegen. Okay, reicht schon. Vielen Dank, ihr dürft euch widersetzen. Also mir reicht es schon. Das war jetzt ziemlich unfair vom Rainer. Mein persönlicher Eindruck, und ich glaube, da geht es vielen so, dass wir im Alltag diesen Satz nicht wirklich wertschätzen. Ich glaube, dass wir im Alltag ab und zu vergessen, wer Gott eigentlich ist, was diese Worte eigentlich bedeuten. Wir haben hier den Gott, der die ganze Welt, der das ganze Universum in 7 Tagen erschafft. Wir haben einen Gott, der das alles mit seinen Worten erschafft. Und es werde Licht, das allein reicht. Und die Sonne ist da und Sterne sind da. Und die Erde ist in einer perfekten Umlaufbahn. Und alles stimmt ganz genau. Es ist ein Gott, der die Pflanzen mit seinen Worten erschaffen lässt. Wenn wir heute durch den Wald gehen, da sieht man manchmal so kleine Blumen. Wisst ihr, was die alles haben? Diese kleinen Mini-Blumen. Wenn es regnet, schließen die ihre Blüten. Die haben eingebaute Regensensoren. Wir haben 2000 Jahre gebraucht, um das in die Autos reinzukriegen, für Scheibenwischer. Diese kleinen Blumen folgen der Sonne nach. Die wissen ganz genau, wo die Sonne steht. Wir haben 2000 Jahre gebraucht, um das in Sonnenkollektoren einzubauen. Diese kleinen Blumen haben eingebaute Temperaturregler. Die wissen, oh, der Frühling kommt und die Nacht ist vorbei, es wird jetzt wieder wärmer. Oh, jetzt kann ich aufgehen. Und wir versuchen, das nachzubauen. Und das steckt alles in einer kleinen Blume drinnen. Und so einen Gott haben wir. Ich habe neulich eine Teenie-Stunde drüber gemacht, über die Berufung Jesajas. Jesaja hat diese Vision von Gott auf dem Altar und die Seraphine sind um ihn herum. Und die Seraphine rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und er ist so heilig, dass sie extra 6 Flügel haben. Mit 2 bedecken sie ihre Augen, dass sie ihn nicht ansehen. Mit 2 bedecken sie ihre Füße und mit den anderen 2 fliegen sie. Sie dürfen gar nicht den Boden berühren an der Stelle, wo Gott ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und Jesaja sieht das alles und sein erster Ausruf ist, ich muss sterben, denn ich bin ein Sünder. Diese Gewalt, diese Macht. Und dann wird gesprochen in diesem Tempel und die Türpfosten beben und der ganze Tempel bebt. Also ich würde auch hinfallen mit Jesaja und sagen, okay, das war's. Jetzt ist vorbei. Diese Macht steht hinter uns. Ein Gott, der nicht mal den Tod etwas anhaben kann, der Jesus Christus auferweckt. Tod, was für uns das Schlimmste ist. Ein Gott, der allmächtig ist. Dieses Wort allmächtig. Er hat all die Macht. Er hat die ganze Macht. Gegen Rainer hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Das ist auch ungerecht, denn er nimmt auch immer die Kühe und schleppt sie so rum. Der braucht da nicht irgendwie Maschinen oder sonst irgendwas. Und seine Hände sind so groß wie mein ganzer Kopf. Der Noah hatte jetzt gar nichts mehr zu befürchten, weil der Rainer auf seiner Seite war. Liebe Täuflinge, liebe Gemeinde, was haben wir denn dann noch zu befürchten, wenn dieser Gott bei uns ist? Mit diesen Worten beginnt Paulus seine Ausführung. Wir haben einen Gott, der um uns herum ist und noch viel besser, der auch in uns ist, durch seinen Heiligen Geist, wo Jesus sogar gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe, denn sonst kommt der Heilige Geist nicht. Es ist gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Gott ist um uns herum und er ist in uns und er trägt uns durch. Und deswegen berechtigt von Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, was bleibt noch übrig zu sagen? Wenn Gott für dich ist, wer kann da noch gegen dich sein? Vers 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Kennt ihr diese Stelle im Alten Testament, als Abraham aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern? Und er packt alles ein und Abraham ist gehorsam, er nimmt sogar Brennholz mit. Und wenn ich als Familienvater auch von drei Kindern, von zwei Jungs und einem Mädchen, diese Geschichte lese, mit meinem einzigen Sohn irgendwo auf einen Berg hochzugehen, um ihn zu opfern, da kriege ich Gänsehaut. Da sträubt sich alles in mir. Das ist schwer für mich, das zu lesen. Und Abraham, er tut das. Wir wissen auch im Neuen Testament, warum er das tut, aber das ist eine andere Geschichte. Und er nimmt seinen Sohn mit, nimmt einen Esel mit, das ganze Brennholz geht hoch und er baut den Altar auf. Dann fesselt er seinen Sohn, er nimmt das Messer, ist schon bereit, ihn zu opfern, ihn zu schlachten. Als dann ein Engel schreit, halt Abraham, tu es nicht, stopp, hör auf. Und anstelle des Sohnes wird ein Widder geopfert. Gott hat Abraham auf die Probe gestellt ob er bereit dazu ist. Aber er hat es nicht von Abraham verlangt, seinen eigenen Sohn zu töten. Welch eine Gnade. Doch was macht Gott? Gott verlangt dieses Opfer nicht von Abraham, dieses wohl größte und schmerzhafteste Opfer, das man sich nur vorstellen kann, das eigene Kind zu opfern. Aber er selbst macht es. Er selbst opfert sein eigenes Kind. Von den Menschen verlangt das nicht und er selbst geht dieses Opfer ein. Und deswegen der Ausspruch und dieser Gott, der selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? Wenn Gott bereits das größte Geschenk gegeben hat, wird er dann noch ein kleines Geschenk irgendwie zurückbehalten? Gibt es dann irgendwas, was Gott uns noch vorenthalten würde? Wenn er so viel geopfert hat, um dich zu erretten, wird er dich dann wieder loslassen? Und um das auch mit den Worten von Paulus zu sagen, das sei ferne. Nein, niemals. Niemals wird er das machen. Und deswegen müssen wir diesen Vers auch nicht als Zweifler lesen. Wird er uns mit ihm auch alles schenken? Nein, wir können ihn als 100% sichere, in Gottes Händen befindliche Christen lesen. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir müssen das nicht zweifelnd lesen, sondern das ist eine Bestätigung. Mit ihm gibt er uns alles, was wir benötigen. Vers 33 und 34. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch verweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Die Bibel spricht davon, dass am Ende der Tage ein Gericht geschehen wird. Ein Gericht, in dem jeder Mensch seine Taten vor Gott verantworten muss. Und Paulus, er geht hier jetzt in einen Gerichtssaal. Geht gedanklich in einen Gerichtssaal und da gibt es in der Regel drei Parteien. Es gibt einen Kläger, der sich jetzt hier bei uns hier befindet. Es gibt einen Beklagten, der angeklagt wird, weil er irgendwas kaputt gemacht hat oder sonst irgendwas. Und es gibt den Richter. Diese drei Parteien gibt es normalerweise bei einem Gerichtsverfahren. Und in diesem Gerichtsverfahren von Paulus, wer ist da in diesem Fall der Kläger? Wir lesen das in Offenbarung 12, Vers 10, wer dieser Kläger denn ist. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unsere Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Der Ankläger, das ist Satan. Der Ankläger ist Satan. Wer sind die Beklagten? Das ist auch ziemlich einfach. Das sind wir natürlich. Und dann, wer ist der Richter? Aber hier lesen wir etwas anderes. Und zwar lesen wir, wer ist es, der Verdamme? Das ist auch die Aufgabe eines Richters. Der Richter sagt den Urteilsspruch und er verdammt einen, verurteilt einen zu Gefängnisstrafen oder zu Todesstrafen früher oder sonst welchen Strafen. Und was sagt Paulus, wer ist es, der verdamme? Jesus Christus ist es. Wir lesen es in Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der, der verdammt, ist also Jesus Christus. Er wurde von Gott als Richter eingesetzt bei diesem Gerichtsprozess. Aber Gott sei Dank endet dieser Vers da nicht. Jesus Christus ist es, der Verdammer. Nein, denn er ist gestorben, auferstanden und steht zu Rechten Gottes ein und steht für uns ein. Wir haben hier den Satan, der uns ständig beschuldigt. Der zu Gott sagt, Gott, guck dir mal den Raffi an, guck dir mal die Julia an, guck dir mal die Leonie an, die Sophie, hier sitzen sie schön in weiß, guck mal, was die gestern erst gemacht haben. Guck mal den Michael an, der vorne steht und predigt, guck mal, was der gestern alles gemacht hat und jetzt macht er hier einen auf Prediger. Und der klagt uns an. Das Traurige ist, er hat natürlich vollkommen recht. Er hat jedes Recht, uns anzuklagen, denn wir sündigen und wir sind eigentlich verloren. Letzte Woche in der Predigt wurde uns gelehrt, dass wir auserwählt sind. Wenn wir Gottes Geschenk annehmen, sind wir auserwählt von Gott. Und was geschieht mit denen, die auserwählt waren? Paulus hat eine Folge aufgestellt. Ich lese das nochmal kurz vor. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, und jetzt kommt's, diese hat er auch gerechtfertigt. Du bist von Gott auserwählt und gerechtfertigt. Satan kann jetzt anklagen, so viel er will. Es bringt nichts mehr, es kommt nichts anderes, denn es wird alles durch das Kreuz geblockt. Durch Jesus Christus. Jesus Christus hat uns schon gerechtfertigt. Er hat uns für sündlos erklärt. Jeder, der hier sitzt und an Jesus Christus glaubt. Jesus hat bereits gesühnt für unsere Sünden. Paulus sagt, guck mal, der und der hat das gemacht. Jetzt sitzen sie hier in weiß da, scheinheilig. Und Jesus sagt, ja, und ich habe dafür schon gelitten und ich habe dafür bezahlt. Jeder Klagepunkt wird abgewiesen vom obersten Richter, weil er auch auf unserer Seite ist, weil er für uns ist. Und deswegen lesen wir dann auch in Johannes 5, nur zwei Verse später, in Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus Christus hat dich auserwählt und er ist für dich gestorben, hat alles für dich aufgegeben. Und dann steht er auch noch für uns ein und hilft uns aus dieser Zwickmühle heraus, wo wir eigentlich sehr schuldig sind. Und es gibt kein Gericht für uns. Jetzt wissen wir also, dass keiner gegen uns sein kann. Weder Satan noch das Gericht am Ende durch Satans Anklagen, die können uns nicht aus Gottes Hand reißen. Aber Paulus ergibt sich damit natürlich noch nicht zufrieden. Er sucht weiter. Wo gibt es noch Dinge, was könnte noch sein, was uns von der Liebe Christi trennen könnte? Seine Suche geht weiter. Und er geht weiter auf Vers 35 bis 37. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wer wird uns scheiden? Was kann auch alles passieren? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder das Schwert, der Tod. Paulus wusste ganz genau sozusagen aus erster Hand, was die Christen in Rom gerade durchstehen mussten. Auf einer seiner Missionsreisen hat er zwei Römer getroffen sozusagen, zwei Juden aus Rom. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18. Und er fand einen Juden, das war in Korinth, namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius, das war der damalige Kaiser, befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Das ist noch sehr gelinde ausgedrückt, denn er hat alle Juden und Christen, vor allem die Juden Christen, aus Rom rausgeschmissen. Und wer sich weigerte zu gehen, hatte mit Konsequenzen zu rechnen, die bis zum Tod geführt haben. Die Situation der Christen damals war katastrophal. Und Paulus weiß, dass diese Menschen Trost brauchen, dass sie Zuspruch brauchen. Die Christenverfolgung nimmt hier mit Kaiser Claudius langsam Fahrt auf. Sie hat ihren Höhepunkt zweifellos bei Kaiser Nero, der zur Belustigung Christen verbrennen lässt und nachts als Straßenbeleuchtung leuchten lässt, der Hinrichtungen in seinem Garten durchführt zur Belustigung und als Freizeitbeschäftigung. Christen, die weniger wert waren als Tiere und noch schlimmer behandelt wurden als Tiere. Und wenn ich das lese, da erschaudert es mich, wenn man die Berichte von damals liest. Und in mir kommt auch eine Dankbarkeit auf. Gott sei Dank müssen wir sowas jetzt nicht erleben zurzeit. Gott sei Dank können wir unseren Glauben frei ausleben. Gott sei Dank können wir uns hier treffen, können ein wunderbares Tauffest feiern. Aber es geht Paulus nicht nur um diese ganz bestimmten Dinge. Es geht Paulus allgemein um äußere Umstände. Er zitiert hier aus einem Psalm: Deinetwegen werden wir den ganzen Tag geschlachtet wie Schlachtschafe. Dieser Psalm 44, da möchte ich euch die letzten paar Verse vorlesen. Psalm 44 ab Vers 18. Das alles ist über uns gekommen, doch wir hatten dich nicht vergessen, Gott, noch deinen Bund verraten. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfad, dass du uns so zermalmt hast am Ort der Schakale und uns bedeckt mit Finsternis. Hätten wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt, würde Gott das nicht merken? Denn er erkennt die Geheimnisse des Herzens. Ja, deinetwegen werden wir umgebracht, den ganzen Tag als Schlachtvieh werden wir angesehen. Und jetzt, erwache, warum schläfst du, Herr? Wach doch auf! Verwirf uns nicht ewig. Warum versteckst du dein Angesicht? Warum verbirgst du dein Angesicht? Vergiss unser Elend und unsere Bedrückung. Denn unsere Seele ist in den Staub gebeugt, unser Bauch klebt an der Erde. Stehe auf uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Güte willen. Kennt ihr dieses Gebet? Ich kenne es. Gott, wach doch auf! Guck doch hin, siehst du das alles nicht? Versteckst du dich oder willst du das nicht sehen? Junge Mütter, junge Väter, die Krebs kriegen, die Kinder zurücklassen. Du kannst doch alle Krankheiten heilen, warum tust du es nicht? Siehst du das nicht, dieses Leid? Junge Mütter und Väter, die sterben, kleine Kinder zurücklassen, furchtbare Krankheiten, die einen Menschen langsam dahinraffen, Leid, Schmerz, Tod. Gott, hast du deine Augen zu? Siehst du das alles nicht mehr? Und man kann sich vor allem im jungen Leben die Frage stellen, was passiert, wenn mich mal sowas trifft? Was passiert, wenn ich unheilbar krank werde? Was passiert, wenn mal mein Ehepartner stirbt? Was ist, wenn ich meine eigenen Kinder zu Grabe bringen muss? Und so weiter und so fort. Was ist, wenn diese äußeren Umstände auf mich hereinbrechen? Habe ich da noch die Kraft, das durchzustehen? Habe ich da noch die Kraft, mit Jesus durch ein dunkles Tal zu marschieren und trotzdem festzuhalten und nicht vom Pfad abzuweichen, wenn alles den Bach runtergeht um mich herum? Habe ich da noch die Kraft, wenn Gott auf meine Gebete nicht mehr reagiert, wenn ich denke, er ist irgendwo nur nicht bei mir, wenn er mein Elend vergisst, wirst du noch die Kraft dazu haben? Und die Antwort der Bibel ist hier in diesem Fall ganz deutlich: Nein, keine Chance, du hast die Kraft nicht dazu. Du wirst die Kraft nicht dazu haben, das durchzustehen. Und das Evangelium sagt: Und das musst du auch nicht. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Du hast diese Kraft nicht, aber Jesus Christus hat die Kraft. Denn durch ihn können wir diese äußeren Umstände ertragen. Durch ihn können wir dieses Leid aushalten. Durch ihn werden wir nicht nur diese Situationen überstehen, sondern wir werden sogar mehr als Überwinder sein. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir werden einen überwältigenden Sieg davontragen. Was bedeutet das? Wir werden nicht nur diese dunklen Tage überstehen können, es wird sogar noch etwas Gutes dadurch bewirkt. Das lesen wir in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was heißt das? Wir werden also nicht nur die Kraft bekommen, das alles durchzustehen, sondern es bewirkt auch noch etwas Gutes. Und zwar erstens, dass wir ihm dadurch ähnlicher gemacht werden. Und zweitens spenden wir ganz oft anderen Menschen Trost und Ermutigung. Der hat das schon erlebt, der hat das schon erlebt, ist trotzdem an Jesus geblieben. Hey, ich kenne die Situation, in der du gerade stehst, ich bete für dich. Wir können uns gegenseitig aufbauen, festhalten. Und dadurch werden wir nicht nur solche Situationen irgendwie überstehen, sondern wir werden sogar mehr als Überwinder sein, und zwar überwältigende Sieger mit Jesu Kraft in uns. Und jetzt folgt dieses finale Feuerwerk, wo alle Raketen gleichzeitig explodieren. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Damit also noch nicht genug. Paulus hat seine Suche noch nicht beendet. Wir haben jetzt den Satan, wir haben das Gericht, wir haben äußere Umstände, einfach die Lebenssituation, die auf uns hereinbrechen, wo kein Christ davor irgendwo bewahrt wird, weil er an Gott glaubt. Im Gegenteil. Okay, was gibt es noch? Und Paulus stellt immer zwei Extreme gegenüber. Was ist mit Tod und Leben? Weder Tod noch im Leben, egal was da passiert. Wir sind im Leben in Gottes Hand und wir sind im Tod in Gottes Hand. Weder Engel noch Gewalten. Die Engel und andere Gewalten sind Schöpfungen von Gott. Sie sind ihrem Schöpfer untertan. Was können sie uns antun? Gar nichts. Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Egal, was jetzt gerade in deinem Leben passiert und egal, was mal passieren wird. Wenn du in Jesus Christus bist, kann dich nichts aus seiner Hand reißen. Mächte, da habe ich kurz überlegen müssen. Ah, wir haben doch in der Bibel viele Geschichten von Dämonen und so weiter und so fort. Und da fällt mir immer die Geschichte ein von dem Gerasener. Dieser Mann oder die Männer, die in diesen Gräbern hausten und zerlumpte Kleidungen hatten und den ganzen Tag brüllten, und im Umkreis von Kilometern wohnte da keiner, weil dieses Geschrei nachts nicht auszuhalten war. Und Jesus kommt dahin zu diesem Mann, der besessen ist von vielen Dämonen, von Legionen, sagen sie. Jesus sagt, wie heißt du? Er sagt, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Und Jesus kommt hin. Und was passiert mit diesen Mächten, wo wir denken, wow, die können einen Menschen hin und her reißen und so weiter und so fort? Sie fallen nieder vor Jesus Christus. Sie fallen nieder und flehen ihn an. Oh, du bist schon hier. Bitte, bitte verschone uns. Und sie flehen ihn an. Dürfen wir bitte wenigstens in diese Schafe rein, in diese Schweine? Und dann sind sie alle ins Meer, ins See gestürzt. Und Jesus, er gestattet es ihnen. Er erlaubt es ihnen. So viel Macht haben sie, gar keine. Gott steht immer noch über ihnen und über allem. Selbst diese Mächte, wo wir vielleicht manchmal denken, die sind, klar, Mächte, mächtig, die haben keine Kraft. Es passiert nichts, ohne dass Jesus sein Ja dazu sagt. Und es können auch irdische Mächte sein. Vielleicht kommen wir mal wieder in solche Zeiten, in denen Verfolgung herrscht oder sonst was. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir sind jetzt das erste Mal seit wie viel, 60 Jahren ohne Krieg hier in Europa. Das ist der längste Zeitraum, der je passiert ist. Das kann sich immer noch ändern. Aber das kann uns alles nicht trennen, egal was da passieren wird. Und dann macht Paulus nochmal einen Rundumschlag. Entweder egal was in der Höhe ist, egal was in der Tiefe ist, und dass er auch ja nichts vergesst, der Paulus, noch irgendeine andere Kreatur. So, jetzt habe ich aber alles. Kann uns scheiden, kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Es gibt nichts. Mehr gibt es nicht. Jesus Christus, das Evangelium, erschafft eine neue Schöpfung. Wir sind neue Menschen, eine neue Menschheit. Er hat uns auserwählt. Er hat uns alles gegeben. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Als Zeichen, schaut mal, ich gebe euch alles, was ich habe. Dann wird er auch nicht zulassen, dass uns irgendwas oder irgendjemand aus seiner Hand reißen kann. Amen.